Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das Tagesgespräch.
Peter Achten, man hat gestern am Fernsehen bei uns können die paar Abschlussfeier der Olympischen Spiele können anschauen. Bei mir ist das, vorsichtig ausgedrückt, ziemlich bombastisch dahergekommen. Bei allem Verständnis dafür, dass so eine Feier nicht kann klein sein, habe ich irgendwie auch die Selbstdarstellung von einem Regime gesehen, das sich ziemlich stark vorkommt. Wie hat denn das auf Chinesinnen und Chinesen gewirkt?
Chinesinnen und Chinesen in Doha sind natürlich begeistert gewesen, absolut aus dem Häuschen, und sie haben das wunderbar gefunden. Kollege, Journalist, der Chinesische, hat mir heute Morgen gesagt, er hätte das gehört, dass man in Ausland gefunden hat, das sei wahnsinnig bombastisch. Aber auch hat mir dann gesagt, wie ist denn das in Sydney gewesen? Das ist doch eigentlich auch relativ gross gewesen. Und da ist jetzt wieder etwas reingekommen, wo sehr viele Chinesinnen und Chinesen schon im Vorfeld von dem Spiel kritisiert haben, nämlich, dass man im Westen eigentlich China immer alles negativ auslegen tut.
Die Spiele haben ja auch für China das Ziel gehabt, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, wir sind wieder jemand, uns gibt es wieder. Ist denn das jetzt mit diesen Spielen erreicht worden?
Ich glaube, es ist erreicht worden. Man muss das eben so sehen. Die Olympischen Spiele sind ein Punkt nach 30 Jahren von der Reform. Und im Grunde genommen ein Gefühl von der Öffnung. 30 Jahre ist das jetzt gegangen. Es ist immer ein wenig mehr dazugekommen. Es ist ein wenig mehr geöffnet worden. Und zwar sowohl sozial wie wirtschaftlich wie politisch, muss man sagen. Wie beispielsweise auch für die Menschenrechte. Das gehört man im Westen nicht so gern. Aber das ist tatsächlich so. Also die Olympischen Spiele hier in Peking sind ein Punkt auf einem relativ langen Weg. Das ist ein Prozess, das in der Zukunft weitergehen wird.
Jetzt hat man die Zahl, die Spiele haben 45 Milliarden Franken gekostet. Das ist einfach ihnen nicht ganz so wenig. Es sind zum Teil Quartiere geschleift worden, zum gewisse Anlagen neu bauen, Leute sind weggeschickt worden. Debatten über Sinn und Unsinn von dem Ganzen, wie man sie bei uns zum Teil ein bisschen kleinlich über die Euro 08 geführt hat. Hat es so irgendetwas gegeben in China oder ist das gar nicht diskutiert worden?
Also die Kosten sind eigentlich nur an Universitäten, an Wirtschaftsfakultäten diskutiert werden. Es hat natürlich keine öffentliche Diskussion darüber gegeben. Der meiste Pekinger und der Chinesen ist das eigentlich auch ziemlich gleich gewesen, solange sie nämlich nicht an die Kasse betten werden. Und sie werden nicht an die Kasse betten. Aber man muss eben auch sagen, die Zahl, die im Westen umgedreht wird, eben die 45 oder 47 Milliarden, die muss man ein wenig genauer ansehen. Und wenn man die nämlich ein bisschen besser analysiert, dann sieht man, dass rein die operationellen Kosten etwa 2 bis 3 Milliarden gewesen sind. Und da kann man sagen, das ist eigentlich für eine wirtschaftliche Grossmacht wie China ist das durchaus vertretbar. Der ganze Rest ist in Infrastruktur hineingeflossen. Also beispielsweise 20 Milliarden von diesen 47 Milliarden sind in Umweltmaßnahmen hineingesteckt worden. Also beispielsweise Abfall, Beseitigung, Verbesserung von Kohlekraftwerken und so weiter und so fort. Also das ist der eine Posten. Der andere Posten ist beispielsweise öffentlicher Verkehr. Auch das ist etwas Zukunftsträchtiges. Im öffentlichen Verkehr ist sehr viel gemacht worden. Es sind hunderte von Kilometern von Strassen gebaut worden in den letzten 7 Jahren. Also seit die Spiele an Peking vergeben worden sind. Es sind allein 120 Kilometer Untergrundbahn gebaut worden. Es ist ein neuer Terminal am Airport gebaut worden. Der hat 2,5 Milliarden gekostet und der wäre sowieso nötig gewesen. Also, wenn man das alles zusammenzählt, sieht man eben, dass das Kosten sind, die eh für Peking gemacht hätten werden müssen, eher früher als später, besonders wenn man eben an die Umwelt denken tut. Also mit anderen Worten, die Spiele sind nicht ganz so teuer gewesen, wie man jetzt eben im Westen behauptet tut.
Das heisst, mit anderen Worten, die Spiele sind eine Chance gewesen, dass China und Peking haben müssen nutzen gewissermaßen. Jetzt hat man ja gesagt, China will sportlich gross rauskommen. Es hat sich grosse Ziele gesetzt. Medaillenbilanz soll es am besten sein. Das ist bei der Goldmedaille gelungen. Wenn man alle zusammennimmt, alle 3 Kategorien, haben die Vereinigten Staaten noch ein bisschen mehr gehabt. Aber bei der Goldmedaille haben die Chinesen klar am Meister gehabt. Was hat das für eine Auswirkung auf die Stimmung der Leute? Haben jetzt viele Zimmer auch da gut? Oder wie wirkt das? Oder ist das den Leuten eher gleich gewesen?
Nein, natürlich, die sportliche Leistung der chinesischen Athletinnen und Athleten, das ist natürlich ganz gut angekommen, und zwar in sämtlichen Sportarten, also auch mehr in der Randsportarten. Ich denke da zum Beispiel an Gewichtheben, also jede Medaille ist gewaltig gefeiert worden. Aber der grosse Tolken im Rheinheft, das muss man eben trotzdem sagen, das ist der Liu Xiang. Ich glaube, das kann man sich im Westen gar nicht vorstellen, wie berühmt der Sportler ist.
Also und der Hürdenläufer, oder ist das? Das ist der Hürdenläufer, genau, der ausgeschieden ist wegen Verletzung, ja. Mhm. Zum das klären.
Genau.
Ja.
Und ich bin dort zufällig im Stadion gewesen, mit einem chinesischen Journalistenfreund. Und es hat mich dann selber erstaunt, dass mein chinesischer Journalistenfreund, den ich eigentlich als ganz trockenen, analytischen Berufsmann kennengelernt habe, der ist total zusammengebrochen, wo der also ausgeschieden ist. Ich konnte ihn eigentlich dann nur trösten mit zwei Worten. Ich habe dann nur gesagt, schau, Roger Federer. Und das ist dann mit Trost für ihn. Also der Liu Xiang, der Hürdenläufer, das ist so etwas wie der Roger Federer hoch zwei in der Schweiz.
Eben, Sie haben jetzt gerade Stichwort gegeben, Peter Achen, Schweizer Sportler sind die oder Schweizer Leistungen sind die in China überhaupt irgendwie zur Kenntnis genommen worden? Oder hat es so viele Nationen gehabt, die auch ein paar Medaillen gemacht haben? Die Schweiz ist gerade so einigermaßen durchschnittlich rausgekommen, dass man das gar nicht beachtet hat?
Selbstverständlich sind Schweizer Sportler nicht gross beachtet worden. Einzig eigentlich am letzten Tag, wo der Viktor Rötlin den 6. Platz im Marathon gemacht hat, dort sind auch die chinesischen Sportjournalisten, die ich kenne, sind voller Bewunderung gewesen und haben gesagt, wie ist das möglich, dass der Viktor Rötlin, der Europäer unter all diesen Afrikanern, so weit vorne ist. Das ist eigentlich das einzige Mal, wo das aufgefallen ist, die schweizerische Delegation.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Sport, die mich interessiert. Man hat bei uns da in Zeitungen ziemlich viel können lesen, dass China Spitzensportler zum Teil von Kind auf fördert und eine Art Produktion von Spitzensportlern und dann auch Medaillen fast industriell macht. Das in dem Gedanken an DDR-Zeiten wieder aufgekommen. Ist das in China ein Thema, Peter Achten?
Wenn Sie Doping ansprechen, ist das natürlich ein ganz grosses Thema hier in China. Die Dopingkontrollen sind sehr streng, genauso streng wie im Westen. Allerdings ist natürlich die staatliche Förderung vom Sport hier sehr viel grösser als im Westen oder zum Beispiel in der Schweiz. Tatsächlich werden die jungen Chinesinnen und Chinesen ziemlich früh darauf geprüft, in welcher Sportart sie könnten brillieren. Und das führt dann eben dazu, dass sie sehr früh dann trainiert werden. Aber ich glaube, der Vergleich, den ich auch in vielen Zeitungen im Westen gelesen habe, dass es hier in China besonders brutal zugeht, das würde ich nicht ganz so sehen. Ich glaube, heute beim Stand vom Spitzensport ist das eigentlich praktisch in allen Staaten gleich. Wir nehmen nur beispielsweise Kunstturnerinnen. Dort werden ja ganz kleine, schon von ganz kleinen Mädchen werden da Spitzenleistungen verlangt. Und da würde ich mir jetzt meinen, da ist jetzt China nicht besonders negativ im Vergleich zu anderen. Oder gleich negativ, könnte man vielleicht sagen.
Jetzt haben wir vom Sport geredet, Peter Achten. Politik ist eigentlich dann Thema vom weiteren Teil von dem Gespräch. Sie haben vorher gesagt, seit 30 Jahren öffnet sich das Land langsam. Sie sind seit 14 Jahren dort, haben Sie die 16 Tage von der Olympiade ein China kennengelernt, das Sie bis jetzt noch nicht gekannt haben?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich kann es so sagen, ich habe die letzten 16 Tage als ganz aufgestellte Tag hier in Peking erlebt. Trotz der vielen Sicherheitsvorkehrungen, trotz der vielen Polizisten, wo man eigentlich, wo sehr diskret auftreten sind. Aber die Leute im Allgemeinen sind aufgestellt gewesen, haben Freude gehabt. Und ich kann es eigentlich nur mit einer anderen Zeit, die ich auch hier in Peking erlebt habe, vergleichen, nämlich die 7 Wochen im Jahr 1989 während der Studentendemonstrationen. Auch dort sind die Leute sehr happy und glücklich und aufgestellt gewesen. Also ich würde das eigentlich von der Stimmungslage von der Pekinger Bevölkerung mit dieser Zeit vergleichen. Das wäre natürlich jetzt hier in China nicht politisch absolut inkorrekt, aber so habe ich die Durchschnitts-Pekinger und meine Freunde und meine Bekannten, die habe ich hier so erlebt.
1989, das ist die Zeit, wo nachher vom Tiananmen geschossen worden ist und ein paar hundert oder ein paar tausend Leute da gewesen sind.
Genau so ist es, ja. Also, aber die Zeit eben bis zum 3. Juni, wo die Volksbefreiungsarmee 1989 dann zugeschlagen hat, dort sind 7 Wochen, ist das Ganze aufgestellte Atmosphäre gewesen. Ich habe die Chinesinnen und Chinesen nie mehr so gesehen, eben bis jetzt zum Teil während einem Olympischen Spiel.
Jetzt haben wir ja gerade von westlicher Berichterstattung her immer wieder gesagt, mit der Medienfreiheit, wo soll besser gewesen sein, sei es halt doch nicht wirklich gut gewesen. Es hat Verhaftungen gegeben, Zensur gegeben. Ein Verband Vorstandsjournalisten hat irgend mehrere hundert oder tausende Verstöße vermeldet. Sie selber sind einmal eingenommen worden und haben müssen irgendwelche Dokumente und so abgeben. Sie haben aber in ihren Einschätzungen, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern Abend im Echo wieder gehört und gesagt, man macht eine Fehleinschätzung, es ist gar nicht so schlimm, es ist eigentlich besser als je. Wieso kommen Sie zu dem, wenn alle anderen sagen, es ist immer noch eine Unterdrückung von der öffentlichen Meinung?
Also der Auslandkorrespondentenclub hier in Peking hat insgesamt 59 Verstöße gehabt. Natürlich ist das von unserer Warte aus und auch von meiner Warte als Journalist ist es natürlich zu viel. Aber 59 Verstöße im Vergleich zum Gesamtvolumen ist das relativ wenig. Und ich vergleiche natürlich die heutige Zeit mit der Zeit von 10, 15 oder 20 Jahren. Und da kann ich Ihnen sagen, das ist tatsächlich wie Tag und Nacht. Aber natürlich braucht es noch eine gewaltige Verbesserung. Und ich glaube, die Behörden hier in Peking, die haben das begriffen. Besonders, weil sie ja jetzt so wahnsinnig viele neugierige Journalisten ausgesetzt gewesen sind. Also sind etwa 20.000 Journalisten sind hier in Peking gewesen. Und man muss sagen, dass eigentlich die Behörden die Situation relativ gut gemeistert haben. Also wenn ich auf einer Skala von 100, wo 100 das Beste ist, eine Note würde verteilen, würde ich sagen, in der Pressearbeit würde ich, sagen wir mal, 80 Punkte geben.
Und heben das an, oder muss man damit rechnen, dass das wieder eingeschränkt wird? Gewisse Bestimmungen sind ja befristet.
So ist es. Die jetzt geltenden Bestimmungen, die sind am 1. Januar 2007 in Kraft gesetzt worden. Und danach kann man eigentlich frei in China umeinander reisen, natürlich mit Ausnahme von Tibet und der Uiguren-Provinz Xinjiang. Aber sonst ist man frei, umeinander zu reisen, mit irgendjemandem ein Interview zu machen. Das ist früher noch gar nicht so gewesen. Und sehr oft ist dann eben so gewesen, in der Provinz beispielsweise, dass die Beamten dort die Bestimmungen gar nicht kennt haben. Darum hat man gut daran, hier als Journalist immer auf Chinesisch die Bestimmungen mitzunehmen und denen dann zu zeigen. Und dann ist es meistens so gegangen, dass dann 2, 3, 4 Stunden dann haben die umeinander telefoniert und dann hat man wieder können schaffen. Die Bestimmungen werden bis im Oktober in Kraft sein, also bis nach den Paralympics. Und dann sollten sie, also bis dann sind die in Kraft. Und wir sind natürlich als Journalisten alle gespannt, ob die dann erweitert werden. Und ich würde jetzt sagen, die Bestimmungen werden fortgesetzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hätten wir einen sehr guten Indikator, dass eben Pressefreiheit für Auslandsjournalisten hier in grosser Gefahr ist.
Dann gibt es das Thema Umwelt, Peter. Achtend, die Luft ist in Peking offenbar massiv besser geworden. Der Preis ist entsprechend hoch gewesen. Fabriken haben zum Teil nicht mehr geschafft. Autos sind zur Hälfte weggesperrt worden. Auf Dauer geht das ja nicht. Das ist ja wirtschaftlich nicht tragbar. Wird jetzt die Luft auch wieder schlechter? Oder rechnen Sie damit, dass mit den Investitionen in öffentlichen Verkehr und so, was Sie vorher erwähnt haben, das doch wenigstens zu einem Teil erhalten bleibt?
Also die Luft zum Beispiel jetzt gerade im Moment ist wirklich wunderbar, aber selbstverständlich, wenn die Massnahmen, also zum Beispiel eben die Autos, wenn wieder alle Autos auf die Strasse kommen und so weiter und alle Fabriken wieder arbeiten und die Baustellen alle wieder in Betrieb sind, dann wird die Luft sicher wieder schlechter. Aber ich glaube, sie wird nicht mehr so schlecht, wie sie einmal war, denn tatsächlich die Pekinger Stadtregierung tut sehr viel, um dem Missstand entgegenzuschaffen. Also beispielsweise Kraftwerke, Kohlekraftwerke werden mit der neuesten Technologie ausgerüstet und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel auch die Auto. Die Bestimmungen für die Autos sind genauso streng wie in der Schweiz. Also ich glaube, da wird sehr viel mehr viel gemacht. Und die Olympischen Spiele haben eben auch noch eine ganz andere Auswirkung, nämlich, dass jetzt Peking quasi ein Beispiel ist für die anderen Städte in China. Denn man muss sich vorstellen, nicht nur Peking leidet unter schlechter Luft und Umweltverschmutzung, sondern wir haben hier in China allein über 30 Millionen Städte und auch kleinere Städte von etwa einer halben Million bis einer Million. Also die haben genau die gleichen Probleme und die können jetzt von Peking lernen. Das ist eigentlich die chinesische Art, oder? Man fährt immer irgendjemanden an und tut dort etwas durchsetzen. Und wenn das wirklich klappt, dann wird das auch übernommen von anderen Regionen oder in dem Fall eben von Städten.
Und das kostet dann dort einen Haufen Geld. Kann sich dann das Land leisten, dass in so viele Städte, grosse, mittelgrosse und vielleicht auch vom Land aus, solche Massnahmen alle zusammenzuzahlen?
China kann sich das leisten. China hat im Augenblick sehr viel Geld. Aus Steueraufkommen wird mit der wirtschaftlichen Entwicklung jedes Jahr grösser. Und China hat auch sehr viel Devisen. Also man kann auch ausländische Technologie ins Land reinkaufen. Also ich glaube, China kann sich das leisten. Nicht zuletzt auch darum, weil Partei und Regierung genau wissen, wenn man das Umweltproblem, ich glaube, das ist das grösste Problem in China im Augenblick, wenn wir das Umweltproblem nicht in den Griff bekommen, dann ist langfristig die Entwicklung bedroht. Also nachhaltiges Wachstum ist nicht möglich, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Und dort dran schafft es tatsächlich Partei und Regierung mit Volldampf.
Das heisst, die haben das verstanden, was die Grünen da in Europa schon lange sagen. Wie ist denn mit der politischen Entwicklung? Ich habe gehört, dass der Staatspräsident Hu Jintao gesagt hat, es werden jetzt auch politische Reformen kommen. Was kann man da erwarten?
Also wenn der Hu Jintao das gesagt hat, dann werden natürlich im Westen die Hoffnungen riesig gross. Man muss einfach ein bisschen die chinesische Geschichte kennen, um das zu beurteilen. Und da würde ich sagen, selbstverständlich wird in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten sicher Mitspruch, bessere Mitspruch vom Volk erhöht werden. Aber es wird mit Sicherheit nicht Westminster-Demokratie, es wird auch nicht eine Demokratie wie in Deutschland, Amerika oder in der Schweiz. Die Chinesen, die ähnlich wie in der Wirtschaft, probieren sie eben ganz ein eigenes Modell aufgrund von ihrer Geschichte. Man darf nicht vergessen, dass China über 2000 Jahre unter einem autoritären Regime gelebt hat und funktioniert hat. Und das kann man nicht von einem Tag auf einen anderen mit einem ausländischen Modell beheben. Und darum glaube ich, dass in der nahen Zukunft selbstverständlich wird es politische Reformen geben, aber nicht so, wie wir uns das im Westen erhoffen dürfen.
Also China hat einen anderen Weg der Geschichte gemacht und wird vermutlich auf einem anderen Weg bleiben. Können Sie sich denn, Peter Achten, eine Vorstellung machen, was da etwa könnte kommen, dass es jetzt vorher geht, dass es werde irgendwie Reformen geben oder wissen Sie es für sich selber auch nicht so wahnsinnig genau, wo das könnte hinlaufen?
Doch, es gibt ja schon erste Reformen, also beispielsweise auf Dorfebene dort, da gibt es schon freie Wahlen, aber wie es eben im Dorf ist, da gibt es auch den Dorfkönig und der Clan und dort gewinnen natürlich dann immer der stärkste Clan. Aber in den reichen Küstengebieten, wo jetzt die neue Mittelklasse im Entstehen begriffen ist, die werden natürlich über kurz oder lang auch, wenn die sicher auch ein Wort mitreden, wie ihr Geld, ihre Steuergelder verwendet werden. Und so denke ich, auf dem Weg wird dann auch in der Stadt langsam, wird's langsam dann immer mehr Mitspruch geben. In ganz verschiedener Form. In welcher Form, das werden wir sehen. Aber wie gesagt, nochmal, nicht sicher nicht so, wie wir uns das im Westen vorstellen.
Also eben die, in Anführungszeichen, jetzt westliche Forderungen, Menschenrecht, Öffnung, Demokratisierung, wie wir uns das gewöhnt sind, das kommt wenn, langsam und allenfalls irgendwie in einer abgewandelten Form. Aber das ist auch eine Frage von, Sie haben jetzt ein paar Mal den Begriff Jahrzehnte gebraucht. Das wird sich sehr langsam weiterentwickeln.
Das wird sich langsam weiterentwickeln. Also wenn man zum Beispiel Menschenrechte thematisieren dienen, dann muss man sehen, selbstverständlich werden die Menschenrechte immer noch verletzt, aber man muss auch sehen, dass in den letzten 30 Jahren sehr viel Fortschritt gemacht worden sind. Ich mag mich noch erinnern, 1990 damals es geheißen, es ist ein Menschenrecht. Hat man mit dem moralischen Zeigefinger aus Amerika und Europa den Chinesen gesagt, es ist ein Menschenrecht, dass Chinesen können reisen. Jetzt können alle reisen. Und was ist die Antwort? Die Visa-Bestimmungen in Amerika, in Europa und in der Schweiz werden immer mehr verschärft, oder? Also, das ist ein Beispiel. Aber es gibt tatsächlich auch beispielsweise in der Presse, in den Medien, da ist sehr viel freier geworden. Natürlich ist Politik immer noch tabu, klar. Aber wenn man heute Zeitungen anschaut oder Fernsehsendungen oder Radiosendungen, dann muss man sagen, mittlerweile, mit Ausnahme von der Politik, sind das ganz gut gemachte Produkte, eben weil sie auf dem Markt müssen konkurrieren.
Was können die Minderheiten, die es angeblich 56 hat in ganz China, was können die erwarten von dieser Öffnung?
Für die Minderheiten sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Es kommt ein bisschen darauf an, von wem man redet. Die Chinesen sagen immer 56 Minderheiten. Es gibt tatsächlich 56 Minderheiten. Aber oft hat man dann das Gefühl, das ist eigentlich mehr so ein bisschen Garnitur. Also beispielsweise am Nationalen Volkskongress, im jährlich stattfindenden Parlamentssession, wo dann die Minderheiten in ihrer Tracht auftreten. Die bekanntesten Minderheiten im Ausland, das sind Tibeter selbstverständlich und Uiguren. Und für die kommt es darauf an, wie in den nächsten Monaten sogar, zum Beispiel wenn man von Tibet redet, wie der Dialog weitergeführt wird. Und da muss ich sagen, ist der Abstand zwischen den Parteien, also zwischen der Exilregierung in Indien, der tibetischen, und der Führung hier in Peking noch sehr weit auseinander. Und man darf nicht vergessen, dass eben Tibet, da muss man eben auch ein bisschen Geschichte kennen von China, und dann kommt man sehr wahrscheinlich zu ein wenig anderen Schlüssen, als man in Europa kommt. Also beispielsweise, Tibet ist in der modernen Zeit völkerrechtlich nie unabhängig gewesen. Tibet ist seit dem 17. Jahrhundert im Einflussbereich oder unter der Herrschaft von China. Also all diese Sachen muss man berücksichtigen. Und ich glaube, jene im Westen, wo die Unabhängigkeit von Tibet propagieren, die tun den Tibeter selber ganz, ganz schlechten Dienst, weil China wird Tibet nie in die Unabhängigkeit entlohnt. Das ist halt der Grund, warum es in der Verfassung ist, Sezession verboten.
Peter Achten, Sie sind 14 Jahre in China gewesen und haben für uns geschafft. Sie, nach der Pensionierung, wenn Sie dort bleiben, was halten Sie in China zurück?
Ja, der einfache Grund, ich habe in meinem ganzen Leben noch in keiner Stadt so lange gelebt wie hier in Peking, inklusive in meiner Heimatstadt Basel. Also das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, ich tue mit großer Spannung tue ich die Veränderungen wahrnehmen. Ich werde also weiter in Peking bleiben, werde viel in Asien umeinander reisen und werde auch in Zukunft journalistisch tätig sein.
Aber das ist heute Ihren letzten Tag als Korrespondent für Schweizer Radio. Das letzte Gespräch, das wir machen, der Nachfolger, der Urs Morf, ist auch schon bereits dort, kann berichten. Man kann ahnen, dass man sie ab und zu wieder mal hört bei uns. Peter Achten, ich wünsche Ihnen alles Gute und danke für das Gespräch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.